بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أسجد فايتا إن شاء الله تعالى. sagt nun, hat sie mit einer allgemeinen und unbestimmten Kritik angegriffen und ihnen pauschal die Unbescholtenheit abgesprochen, und das ist problematisch. Denn zu sagen, dass sie alle sündhaft sind, ist eine Aussage ohne Wissen. Es ist unmöglich, dass er sie alle kennt. Selbst wenn er bei einigen von ihnen Fehlverhalten festgestellt hat, kann man daraus kein allgemeines Urteil ableiten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer bezeugt, dass es keinen Gott außer Allah gibt, dessen Religion, Ehre und Vermögen sind vor den Menschen geschützt. Das ist sehr wichtig. Ein Muslim, du kannst ihn nicht einfach so angreifen, einfach so drauf los verurteilen. Du musst gucken, wie ist die Beweislage bei ihm, hat das verstanden, hat das missverstanden. Und deswegen überlasse das Urteilen den Gelehrten. Die Würde des Muslims ist unantastbar. Außer er hat etwas getan und die Gelehrten haben entschieden, er ist nicht entschuldigt. Aber das ist nicht Sache von Laien, ja, sondern von Gelehrten, die wissen, wer gilt als Zeuge, was ist ein gültiger Beweis, was ist kein gültiger Beweis. Wir leben in einer Zeit, jeder will mitreden. Und nicht nur mitreden, also Wissen vermitteln, urteilen und sogar verurteilen. Und das ist eine große Gefahr. Du spürst das nicht in der Dunya vielleicht, obwohl auch das wird einen dann heimsuchen. Die Strafe wird schon in der Dunya sein, weil Ungerechtigkeit, Nabi alaihi salatu wassalam, bestraft Allah bereits in der Dunya plus Al-Akhirah. Ungerechtigkeit und schlechter Umgang zu den Eltern. Diese zwei, da bezahlst du die Quittung in der Dunya noch, möge Allah uns bewahren. Und natürlich dann auch noch Yawm al-Qiyamah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ein Mensch sagt, die Menschen sind zugrunde gegangen, dann ist er derjenige, der sie zugrunde richtet. Also, فَهُوَ أَهْلَكَهُمْ. Also, er hat sie zugrunde gerichtet. Er ist derjenige, der sie so darstellt. Oder auch in einem anderen Wortlaut oder in einer anderen Aussprache des Hadiths, فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ. Er ist der Schlimmste unter ihnen. Derjenige, der sagt, die Muslime aus, vorbei. Die Muslime sind so schlimm, die Muslime sind so schlecht. Ja, es gibt unter den Muslimen schlecht, aber nicht die Muslime, allesamt sind schlecht, allesamt. Wer das sagt, der ist der Schlechteste. Solche pauschalen Aussagen gehören zu Übertreibung und unnötiger Strenge und beides ist verwerflich. Hätte er stattdessen gesagt, dass sie in Bezug auf Zeugenaussagen nachlässig sind oder ähnliches, wäre das angemessener gewesen. Und es besteht kein Zweifel daran, dass sich unter ihnen viele befinden, die nicht geeignet sind. Aber das rechtfertigt keine allgemeine Verurteilung aller. Ibn Abi al-Izz sagt dann, es wurde bereits erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es gehört nicht zu uns, wer zur Parteilichkeit aufruft und nicht, wer für Parteilichkeit kämpft und nicht, wer auf Parteilichkeit stirbt. Was ist Parteilichkeit? Auf Arabisch hier Asabiyya. Also, dass du wegen der Person selbst, nicht weil diese Person richtig liegt oder unterdrückt wird, oder es gibt keine religiösen Gründe. Nee, nur weil er ist. Das gilt nur dem Propheten, weil er der Prophet ist. Ansonsten alle Menschen, deine Parteiergreifung soll auf Basis des Islams sein. Und nicht auf Basis Nation oder auf Basis des Madhab, der gehört zu unserem Madhab, der gehört zu unserem Fußballverein, der gehört zu unserer Moschee, das ist alles überhaupt nicht ausschlaggebend. Liegt er richtig, unterstütze ihn. Liegt er falsch, korrigiere ihn. So einfach ist das. Und im Hadith von Abdullah bin Amr ibn al-As radiallahu anhu sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, keiner von euch glaubt, bis seine Neigung dem folgt, womit ich gekommen bin. Und Abu Yusuf und Al-Hasan ibn Ziyad, beide berichteten von Abu Hanifa, dass er sagte, Dies ist unsere Meinung und es ist das Beste, wozu wir fähig waren. Wer zu uns mit etwas Besserem kommt, das nehmen wir von ihm an. Bitte schön. Also Schüler von Abu Hanifa sagen, guckt mal, das ist unser Forschungsergebnis. Nach dem Untersuchen der Belege, dazu sind wir gekommen. Bringt ihr uns was Besseres, Stärkeres? Ahla wa sahla. Also gerne, ja, dann nehmen wir das gerne an. Sie haben nicht gesagt, Sekunde mal, das war's. Wir haben gesagt, Punkt. Und der Tahawi, rahimahullah, berichtete, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam berichtete uns, Ashhab ibn Abdul Aziz, ibn Abdul Aziz berichtete, ich war bei Malik, als er über eine Angelegenheit befragt wurde. Ich nahm die Schreibtafel, um aufzuschreiben, was er sagte. Da sagte Malik zu mir, tu das nicht. Vielleicht sage ich am Abend etwas anderes dazu. Guckt mal, das sind die Imame. Sekunde, warte. Es kann sein, am Abend, nach weiterer Forschung, komme ich zu einem anderen Ergebnis. Und Mu'adh ibn Isa al-Qassas sagt, ich hörte Malik sagen, ich bin nur ein Mensch. Ich treffe und irre. Ich kann richtig liegen, ich kann aber auch falsch liegen. So prüft meine Aussagen. Alles, was mit dem Buch und der Sunna übereinstimmt, also Koran und Sunna, nehmt es. Und was ihnen widerspricht, lasst es. Und Bishr ibn al-Walid sagte, Abu Yusuf sagte, es ist niemandem erlaubt, unsere Aussage zu übernehmen, bis er weiß, woher wir sie genommen haben. Also nicht blind. Du sollst gucken, was ist der Beweis? Redet er mit mir, Laie? Nein, er redet nicht mit dir, Laie. Er redet mit dem Gelehrten, von dem du lernst. Was sage ich? Allahu alam, wie oft schon? Sind wir schon bei Millionen oder immer noch bei ein paar tausend Malen? Es geht nicht darum, dass der Laie Koran aufmacht, Bukhari, Muslim, ja, Tafsir Tabari, Ibn Kathir, so. Und jetzt suche ich. Nein. Es geht darum, du sollst suchen nach einem Gelehrten, der so handelt, wie diese Imame es verlangt haben. Punkt. Darum geht's. Ein Gelehrten, der nicht blind folgt, der nicht sagt, ist egal, was ein Beweis Imam Malik hatte. Ist egal, ob Imam Malik sich geirrt hat oder nicht. Wir sind Malikiten, Hanbaliten, Schafi'iten, Hanafiten, das ist das Allerwichtigste. Von dem lernst du nicht. Von dem nimmst du nicht. Wenn aber jemand sagt, wie Abu al-Izz, Ibn Abi al-Izz, Al-Hanafi, der Hanafit, Ibn Abd al-Barr, Al-Maliki, der Malikit, und so weiter, Al-Nawawi, Al-Shafi'i, Rahimahullah Ta'ala, Ibn Taymiyyah, Al-Hanbali, gut, die Hanbaliten werden jetzt sagen, diese Fanatiker, die sagen, er hat mit Hanbali nichts mehr zu tun, genauso wie Imam Al-Lakhmi. Al-Imam Al-Lakhmi ist ein Malikite. Und man sagt so, zum Beispiel jemand hat den auseinandergenommen, hat nichts übrig gelassen, ja, wenn, egal wo, ja, jemand hat wirklich alles kaputt gemacht, dann sagt man, der hat das so kaputt gemacht, wie Al-Lakhmi Imam Madhab Malik kaputt gemacht hat. Was meinen Sie damit? Sie meinen also Imam Al-Lakhmi, rahimahullah, ein großer Gelehrter, Tunesischer aus Safaqus. Er, rahimahullah ta'ala, also sehr, sehr früh, er, rahimahullah ta'ala, hat sich nicht strikt an Madhab Malik gehalten, sondern ist nach dem Beweis gegangen. Und so ist es überall. Es ist nicht normal, es ist nicht die Art der Gelehrten, blind zu folgen, was heute verbreitet wird, sondern die Art und Weise, wie gelernt wird und unterrichtet wird, du suchst dir den Lehrer aus, Gelehrten also, der nicht blind folgt. Ja, aber ich kann kein Arabisch. Also suchst du dir denjenigen aus, der dir das übersetzt, was dieser Gelehrte sagt. So einfach ist das. Und deswegen sage ich immer wieder, egal welcher Prediger, wenn er dir was sagt, frag ihn, von welchem Gelehrten nimmst du? Wenn er dir sagt, Wallahi, also ich habe gesucht und sofort umschalten. Sobald er sagt, das ist meine Ansicht, ich habe geguckt, seit ich einen Master habe, habe ich geguckt. Habibi, was für ein Master, bitteschön. Also bei allem Respekt, ja, bei allem Respekt, aber jeder, der studiert hat, eine Bachelorarbeit gemacht hat, kannst du jetzt alles? Du kannst nur eine einzelne Frage stellen. Beim Master, herzlichen Glückwunsch, jetzt kannst du drei Fragen stellen. Selbst Promotion, Doktorarbeit, du kennst das linke Bein von der Ameise. Assalamu alaikum, du hast promoviert, wie bewegt die Ameise ihr linkes Bein? Kennst du dich aus mit allen Insekten? Schau dir doch mal an, der Facharzt für Augenheilkunde, du gehst hin, meine Nase läuft, sagt er, tut mir leid. Aber das ist doch hier nebendran, hier 2 Zentimeter, du bist doch Augenarzt, jetzt kannst du doch auch was über die Nase sagen. Sagt er, nein, das ist nicht meine Disziplin. Subhanallah. Und der hat nicht nur eine Doktor, der hat 4, 5 Jahre Facharztausbildung, der ist Professor, Doktor, irgendwas. Und er sagte, tut mir leid, gehe zum Kollegen, ich bin kein Fachmann. Also, und authentisch ist von der Schafi'i, rahimahullah, überliefert, dass er sagte, wenn ein Hadith authentisch ist, dann ist er meine Rechtsschule und werft meine Aussage gegen die Wand. Subhanallah. Und das ist jetzt das, was wir brauchen aus diesem Werk, jetzt nicht diese Fragestellung, wie gesagt, Allah yiftah alayk. Wenn du, also diese Fiqh-Fragen, die müsste man in einem Fiqh-Unterricht näher behandeln. Ja? Aber was ausschlaggebend ist, sind diese wertvolle Sammlung der Aussagen der Imame. Und deswegen sagen einige Schafi'iten, jede Meinung, die vom Beweis gestützt wird, aber nicht von Imam Schafi'i vertreten wurde, ist der Madhhab von Imam Schafi'i. Warum? Was hat er gesagt? Wenn der Hadith authentisch ist, dann ist das mein Madhhab. Und meine Aussage wirft sie gegen die Wand. Und zuvor wurde von Ali radiallahu anhu berichtet, dass er, wenn einer seiner Statthalter ihn über einen Fall befragte, ihn anwies, selbst zu urteilen und sagte, zerschneidet die Schrift, also meine Antwort, die ich euch gegeben habe, damit ihn nach mir niemand ohne eigenes Bemühen nachahmt. Wenn einer seiner Ministerpräsidenten, ja, ihn anschreibt, also Wali hieß es ja, Gouverneur, ja, ihn anschreibt und sagt, ja Imam, also ja Amir al-Mu'minin, wir haben eine Frage, dies und dann sagt er, mach du erstmal. Wen hat er denn eingesetzt, bitte? Gelehrte natürlich auch. Er sagt, nee, du bist Gelehrter, du mach das alleine. Guck du. Ich bin zu keinem Entschluss gekommen, ich habe nichts gefunden. Okay, so ich schreibe dir jetzt mal meine Forschungsergebnisse, die gibst du aber bitte nicht weiter. Sondern derjenige, der jetzt urteilt, der soll bitte selbstständig, und er redet von Gelehrten, nicht von Laien. Die anderen, die Gelehrten, sollen jetzt nicht einfach kopieren. Nee, die sollen ihre Forschungsarbeit tätigen und selbstständig zum Urteil kommen. Das ist Gang und Gäbe unter den Sahaba, radiallahu anhu. Ibn Abbas, wie ich bereits erwähnt habe, oder war es Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, der den gesagt hat, dies und jenes, und sie sagen, aber Abu Bakr und Umar sagt, ich sage euch, qala Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, und ihr sagt, Abu Bakr und Umar sagt. Er hat nicht gesagt, das war's, Abu Bakr und Umar, yani, radiallahu anhuma. Wir reden noch einmal, ein Gelehrter wie Ibn Mas'ud zum Beispiel oder ein Gelehrter wie Ibn Abbas, radiallahu anhum ajma'in, den edlen Gefährten. Und dergleichen Aussagen der Imame sind zahlreich. Dies war der Weg der Salaf. Dies war der Weg der Salaf. Was jedoch die Parteilichen betrifft, so haben sie die Sache umgekehrt. Parteilichkeit ist von zwei Arten. Wer sich für eine bestimmte Person außer dem Propheten a.s. einsetzt, wie Malik, Abu Hanifa, Al-Shafi'i oder Ahmed, und meint, dass dessen Aussage allein die richtige ist, der zu folgen ist, und nicht den übrigen Imamen, der ist ein unwissender Irrender. Und wenn er meint, dass es für die Menschen verpflichtend sei, ihm allein zu folgen, dann ist dies noch gefährlicher. Also wenn jemand sagt, alle Menschen müssen Abu Hanifa folgen. Alle Menschen müssen Imam Malik folgen oder Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i. Denn die Gemeinschaft ist sich einig, dass niemandem in allem gehorcht werden muss, außer dem Gesandten alayhi salatu wassalam. Das Höchste, was gesagt wird, ist, dass es für den Laien erlaubt oder angemessen oder verpflichtend ist, einem der Imame zu folgen, ohne eine bestimmte Person festzulegen. Dass aber jemand sagt, die Gemeinschaft müsse einer bestimmten Person folgen, also alle, ist genau das Verwerfliche. Wer sich also für einen der Imame gegen die anderen stellt, ist wie jemand, der sich für einen der Gefährten gegen die anderen stellt. Wie der Rafidi, der sich für Ali radiallahu anh gegen die drei Kalifen stellt. Das sind Wege der Leute der Begierden. Wir bitten Allah um Sicherheit und Wohlergehen. Das ist mal auch wieder so ein Vergleich. Ja? Er sagt, diejenigen, die einen bevorzugen und andere anfeinden, so wie die Rafida, möge Allah uns bewahren. Und verpflichtend für jeden Muslim, der bezeugt, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist, ist, dass sein grundlegendes Ziel die Aufrichtigkeit gegenüber Allah im Gottesdienst und der Gehorsam gegenüber seinem Gesandten ist. Das ist unser Ziel. Unser Ziel ist die Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Mittel ist dieser Imam. Bei einigen ist es andersrum. Das Ziel ist dieser Imam. Und das darf nicht sein. Und er soll wissen, dass die besten Menschen nach dem Gesandten die Gefährten sind. So soll er niemanden allgemein unterstützen, außer dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, und keine Gruppe allgemein, außer den Gefährten. Denn die Rechtleitung dreht sich mit dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, und seinen Gefährten, nicht mit anderen. Also Maßstab ist An-Nabi, alaihi salatu wasallam, und die Sahaba, radiallahu anhu. Wenn sie übereinstimmen, dann können sie nicht auf Irrtum übereinstimmen. Das hatten wir ja schon mal erwähnt, ja? Der Konsens der Gefährten ist bindend. Denn die Religion, mit der Allah seinen Gesandten gesandt hat, ist nicht einer einzelnen Person und ihren Anhängern überlassen worden. Wäre es so, wäre diese Person dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam gleichgestellt. Und das ähnelt der Aussage der Rafida. Die haben ihre Imame, die Zwölfer Imame, die sagen, die können urteilen und sagen, wie sie wollen. Die sind so wie der Prophet alaihi salatu wasallam. Sie bekommen Offenbarung und so weiter und so fort. Manche sogar sagen, ihre Imame sind höher als Nabi alaihi salatu wasallam. Da kommt doch wirklich jemand, das haben die wirklich gesagt. Also nicht jeder Schiite sagt das, ja, aber unter denen gibt es Leute, die sagen, vergleichen wir zum Beispiel Al-Hussein mit dem Propheten alaihi salatu wasallam. Erstmal hier schon Error. Was willst du da vergleichen, Nabi alaihi salatu wasallam und Al-Hussein radiallahu anhu arda'ah? Ja, und möge Allah uns mit ihm vereinen im Paradies. Aber Junge, was willst du da vergleichen? Er sagt, wer ist der Vater von Al-Hussein, radiallahu an, Ali, oma adraka ma Ali, radiallahu an. Wer ist der Vater von Nabi, alayhi salatu wassalam? Abdullah, ein Mushrik. Also steht es jetzt schon mal 1-0 für Al-Hussein. So, wer ist der Großvater von Al-Hussein, An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Und wer ist der Großvater von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Abdul Muttalib, ein Mushrik. Also erstmal logisch ist da ein Fehler. Logisch ist da ein Fehler, weil du nimmst den Propheten sallallahu alaihi wa sallam als Großvater, wobei der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ja selbst nach dieser Ansicht nicht Muslim als Vater und Großvater hat. Ja? Und das ist ja schon mal ein Problem. Aber abgesehen davon, was ist das für ein Vergleich, bitte? So, das heißt also, einige sagen, das gibt's auch bei den Sufis, die Awliya können die Stufen der Propheten erreichen oder sogar mehr, wie die Tijaniyya. Bei denen ist der Tijani, ist eine Sekte in Nordafrika, diese eine Tariqa, Tariqa, auf Türkisch Tariqat, oder nicht so wie Naqshbandi und so weiter und so fort. Tijaniyya ist die größte in Nordafrika. Tijani selbst, der hat mehr Vorteile als der Nabi alayhi salatu wassalam. Bitteschön. Möge Allah uns bewahren. Und die Imame des Islams, Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmed und andere, rahimahumullah, jeder von ihnen handelte nach eigenem Bemühen. Entweder trifft der Mujtahid, Mujtahid ist er, also wie Imam Abu Hanifa, das ist ein Mujtahid, also er folgt niemandem. Abu Hanifa, rahimahullah, folgt keinem Gelehrten. Er ist der Gelehrte. Er stellt die Forschung an. Entweder trifft der Mujtahid oder er irrt. Also entweder er liegt richtig oder er liegt falsch. Das ist die Wahrheit. Wenn Sie in einer Angelegenheit unterschiedliche Meinungen haben, dann ist einer von Ihnen richtig und er hat zwei Belohnungen. Der andere irrt, hat aber eine Belohnung für sein Bemühen und sein Fehler ist vergeben. So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es sagt. Dies gilt für jede Angelegenheit, in der Meinungsverschiedenheit besteht. Die Wahrheit ist nicht ausschließlich bei einem von Ihnen, noch ist der Irrtum ausschließlich bei den anderen. Wer das glaubt, soll sein Verstand überprüfen, denn das ist ein schwerer Irrtum. Da dies so ist, hat jeder Imam in manchen Angelegenheiten das Richtige verfehlt, denn er ist nicht unfehlbar. Und wer ihm folgt, ist nicht sicher, dass er ihm gerade in der Angelegenheit folgt, in der er sich irrt. Deshalb muss er die Angelegenheit anhand der Beweise prüfen und darf sich nicht nur auf die Aussagen seiner Anhänger beschränken, denn möglicherweise hat er andere Beweise, die diese nicht haben. Denn wir wurden angewiesen, Streitiges zu Allah und dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam zurückzuführen. Und das Vernachlässigen dieser Pflicht ist der Grund für die verwerfliche Spaltung. Das war der Weg der Gefährten, der Tabi'un und der nachfolgenden Generationen der drei besten Zeiten. Alles Streitige zu Allah und den Gesandten sallallahu alaihi wasallam zurückzuführen und nicht einer bestimmten Person blind zu folgen, außer dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und dies ist der Weg derjenigen, die ihnen in Güte folgen bis zum Tage des Gerichts. Allah sagt, oder meint ihr etwa, dass ihr in Ruhe gelassen werdet, während Allah noch nicht diejenigen von euch kenntlich gemacht hat, die sich abgemüht haben und sich außer Allah, seinem Gesandten und den Gläubigen, keinen Vertrauten genommen haben. Und es gibt keinen Vertrauten, der größer ist als derjenige, der einen bestimmten Menschen den Aussagen Allahs, seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam und der gesamten Gemeinschaft vorzieht. Er stellt ihn über all das und wendet sich vom Buche Allahs, von der Sunna seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam und vom Konsens der Gemeinschaft ab zugunsten seiner Aussage. Was davon mit seiner Meinung überstimmt, nimmt er an, wegen der Übereinstimmung mit ihm. Und was ihr widerspricht, versucht er geschickt zurückzuweisen und sucht nach Ausflüchten dafür. Das sieht man, also wer Fiqh lernt, das sieht man dann, wie die Anhänger des Madhab also wirklich verschiedene Sachen nehmen. Ein Beispiel, ganz kurz, ich weiß gar nicht, ob ich das hier in dieser Reihe jetzt erwähnt habe oder nicht. Darf ein Imam eine andere Absicht haben als der Ma'mum, der Mitbetende? Und zwar zum Beispiel bei den Malikiten, sie sagen, nein, das ist nicht erlaubt. Es ist nicht erlaubt, dass jemand, der ein Pflichtgebet betet, vorbetet und der hinter ihm betet ein Sunna-Gebet oder andersrum. Es darf nicht sein, dass jemand, der ein Sunna-Gebet vorbetet, Tarawih zum Beispiel, und hinter ihm ein Mitbeter Fard-Gebet, Salat al-Isha betet. Dann sagt man, die Gelehrten sagen, aber es gibt doch den Hadith von Ibn Mas'ud, von Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anh. Er hat das Isha-Gebet mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, verrichtet, ist dann nach dem Gebet zu seinem Stadtteil gegangen und hat dort vorgebetet. Die Leute haben noch kein Isha gebetet. Er hat dann dort vorgebetet. Dann hat er lang gezogen und dann kamen einige zum Propheten, alaihissalatu wasallam, haben sich beschwert und dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, afattanun anta ya Mu'adh. Willst du die Leute in Versuchung bringen, oh Mu'adh? So, und es ist ja offensichtlich, Mu'adh radiallahu anhu hat al-Isha beim Propheten gebetet, alaihissalatu wasalam. Was hat er dann gebetet da? Freiwillige, Sunna. Was haben die gebetet hinter ihm? Pflicht. Jetzt kommen sie und sagen, nein, nein, er hat beim Propheten sallallahu alaihi wasallam gebetet mit der Absicht Sunna. Erstens, dann ist ja auch unterschiedliche Niyya, ja. Aber dann gibt es einige, die sagen, du darfst freiwillig haben, der Imam aber muss mindestens Pflicht. Aber Sekunde mal, wer lässt sich den Lohn entgehen, hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Pflichtgebet zu beten. Was ist bei Allah mehr belohnt? Pflichtgebet oder freiwilliges Gebet? Allah sagt im heiligen Hadith, mein Diener nähert sich mir mit nichts Besserem, was ich liebe, als das, was ich ihm als Pflicht auferlegt habe. Also es kann doch nicht sein, dass Mu'adh radiallahu anh mit der Nia hinter dem Propheten betet, sallallahu alaihi wasallam, ich will nur Sunna beten. Und dann vorbetet Salat al-Isha als Pflicht. Aber man versucht es eben so zu interpretieren, damit die Ansicht des Madhab stimmt. Ja, und da gibt es verschiedene Beispiele in jedem Madhab. Das ist jetzt nicht nur beim malikitischen Madhab so, also diese Fragestellung vielleicht, aber in anderen Madhab gibt es auch andere Themen. Und Allah hat die Leute der Schrift wegen dieses Verhalten getadelt und sagte, das ist jetzt auch die Ayah wieder, sie haben ihre Gelehrten und Mönche zu Herren neben Allah genommen, ebenso den Messias, den Sohn Maryams. Und es wurde von Hudhayfa radiallahu anhu und anderen überliefert, dass er sagte, sie haben sie nicht anstelle von Allah angebetet, sondern sie erklärten ihnen die Dinge für erlaubt und verboten und sie folgten ihnen darin. Und diese Bedeutung erklärte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu Adi ibn Hatim. Und sein Hadith wird im Musnad und bei Tirmidhi ausführlich überliefert. Sie wollten den Messias sowie ihre Gelehrten und Mönche ehren, aber aus Unwissenheit, so gerieten sie in Beigesellung und wandten sich vom Folgen dessen ab, was ihnen befohlen und verboten wurde, während sie meinten, sie würden richtig handeln. Hier natürlich jetzt nicht, dass jemand kommt und sagt, aha, also wenn sie entschuldigt, Entschuldigung gilt für den Muslim, der einen Fehler gemacht hat. Wir reden nicht von einem Christen, Atheisten, Buddhisten und der keine Ahnung hat. Er hat sich ja nicht zum Islam bekannt. Das ist ja das, was diese Leute nicht verstehen wollen. Und dann kommen die Fanatiker und sagen, dieser Unterschied zwischen Kafir Asli und also einem grundsätzlichen Ungläubigen, Christ, Buddhist, Atheist und so weiter, diese Unterscheidung ist von Ibn Jirjis. Keiner hat das gemacht. Also, yani wirklich, das ist so eine Unverschämtheit. Yani, die Gelehrten machen diesen Unterschied. Und da kommt jemand und sagt, so was gibt's nicht. Das hat Ibn Jirjis erfunden, dieser Sektenanhänger. Und die sagen, wir müssen unterscheiden, diese Ayat, wie diese, das ist ein Käfer, ein Muschrik, der hat sich noch nie zum Islam bekannt. Aber auf der anderen Seite, wenn jemand sich zum Islam bekennt, er ist Muslim, er sagt, ich bin von Ahlus Sunnati wal Jama'a. Aber subhanallah, diese eine Sache, er wusste nicht, dass das Kufr ist, hat es noch nicht mitbekommen. Da sagen sie, der hat gelitten, er ist Käfer, seine Unwissenheit entschuldigt ihn nicht. Und wenn wir sagen, doch, wir müssen hier unterscheiden, Ibn Uthaymin sagt das, Ibn Baz sagt das und viele anderen, das hat kein Gelehrter je gesagt, diese Murji'a folgen Ibn Jirjis. Also das ist wirklich Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn, wie man das immer und immer wiederholt und die Laien gehen dem auf den Leim. Ja, also das ist wirklich verwunderlich. Ebenso verhält es sich mit den Übertreibenden bezüglich einiger Gefährten, Imame oder Schujuch. Sie beabsichtigen, sie zu ehren, aber aus Unwissenheit. Sie stellten sie auf die Stufe des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, auch wenn sie sie nicht ausdrücklich Gesandte nennen. Behandeln sie jedoch wie ihn. Vielmehr kann es sie sogar dazu führen, sie auf die Stufe der Göttlichkeit zu erheben, ohne es zu merken, wegen ihrer Unwissenheit. Denn Liebe zusammen mit übertriebener Verehrung ist Anbetung. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, elend sei der Diener des Dinars, elend sei der Diener des Dirhams. Und Abu Umar ibn Abdul Barr, radiallahu an, oder rahimahullah, dieser Imam, den ich erwähnte, sagte, also über dieses Thema Fanatismus im Madhab haben mehrere Gelehrte geschrieben. Zu den bedeutendsten gehört Ibn al-Qayyim in I'lam al-Muwaqqi'in und Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. Er hat eigentlich das zusammengefasst, was Ibn al-Qayyim und Ibn Taymiyyah auch erwähnt haben. Dann haben wir Shinqiti. Ja, inshallah, möge Allah erlauben, dass wir das auch durchnehmen. Und einer der bedeutendsten ist Ibn Abdul Barr. Und Ibn Abd al-Barr, er zitiert ihn jetzt, ja, ein Ausschnitt. Ibn Abd al-Barr hat al-Muwatta zweimal erläutert, in mehreren Bänden. Einmal mehr hadithwissenschaftlich, einmal mehr fiqhwissenschaftlich. Und Ibn Rushd, der malikitische, andalusische Gelehrte, hat sein Werk Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, das ist die Zusammenfassung vom Buch von Ibn Abd al-Barr. Also damit wir wissen, wer Ibn Abd al-Barr ist, was für ein großer Gelehrter das ist. Er hat natürlich noch viele andere Werke. Er sagt, es wird zu demjenigen gesagt, der dem Taqlid folgt. Ich muss einem Madhab folgen. Warum hast du das getan und bist damit vom Weg der Salaf abgewichen? Ist das ein Wahhabite jetzt? Oder? Der lebte vor Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Also, damit die Leute, die auch wieder, ja, das ist wieder diese Masche, Ibn Taymiyyah, diese Taymiyyun, ja, diese also Ibn Taymiyyah-Anhänger. Ja, Amme, vergiss Ibn Taymiyyah. Gut, du wirst vieles darunter nicht mitbekommen. Dieser Gelehrte hat viel erklärt. Aber wenn, es gab kein Ibn Taymiyyah. Zum Beispiel, bitteschön, Ibn Abd al-Barr. Mehrere Jahre vor ihm. Denn sie haben kein Taqlid betrieben. Was ist nochmal Taqlid? Dass du einfach die Ansicht übernimmst, so. Ohne, dass du guckst, was sind die Belege. Noch einmal, er redet hier über wen? Über wen redet er jetzt? Gelehrte. Der redet nicht mit mir und mit dir, okay? Also nicht, guten Tag, Ibn Abd al-Barr. Nee, der redet nicht mit mir. Er redet über die Gelehrte. Er sagt ihm, aber das ist eben der Gelehrte, den du suchen sollst, damit du von ihm lernst. Warum hast du das getan und bist damit vom Weg der Salaf abgewichen? Denn sie haben keinen Taqlid betrieben. Wenn er sagt, ich folge, weil ich das Buch Allahs nicht verstehe und die Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam nicht vollständig kenne und derjenige, dem ich folge, kennt das, deshalb folge ich jemandem, der mehr Wissen hat als ich, so wird ihm gesagt, wenn die Gelehrten sich auf eine Auslegung des Buches oder eine überlieferte Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam oder auf eine Angelegenheit einigen, dann ist das ohne Zweifel die Wahrheit. Also wenn du sagst, okay, die Gelehrten haben allesamt das gesagt, jazakallahu khairan, das ist toll. Aber sie sind uneinig in dem, worin du einigen folgst und andere verlässt. Du folgst ja jetzt, wir reden über die Meinungsunterschiede, wir reden nicht über Konsens. Was ist also dein Beweis dafür, dass du einigen folgst und anderen nicht, obwohl sie alle Gelehrte sind? Vielleicht ist derjenige, dessen Meinung du verlassen hast, sogar gelehrter als derjenige, dessen Meinung du angenommen hast. Wenn er sagt, ich folge ihm, weil ich weiß, dass er richtig liegt, so wird ihm gesagt, weißt du das durch einen Beweis aus Koran und Sunna oder durch Konsens? Wenn er sagt ja, dann ist der Taqlid damit hinfällig. Warum ist er hinfällig, der Taqlid jetzt? Ja? Bitte? Genau, weil er hat ja einen Beweis und deswegen sagt er, sie sind richtig. Das ist ja kein Taqlid mehr. Das ist klar? Dann hast du ja das getan, was wir verlangen. Du hast geforscht, oh Gelehrter. Das war's, dann reden wir nicht mehr von Taqlid. Warum sagst du, ich bin ein Muqallid? Obwohl du eben jemandem folgst aufgrund der Tatsache, die du erreicht hast, dass sein Beweis richtig ist. Jazakallahu khairan, genau das, darum geht's doch. Und er wird aufgefordert, also und dann ist der Taqlid damit hinfällig und er wird aufgefordert, den Beweis vorzulegen, den er behauptet. Wenn er sagt, ich folge ihm, weil er mehr Wissen hat als ich, so wird ihm gesagt, dann folge jedem, der mehr Wissen hat als du. Und davon gibt es viele. Warum beschränkst du dich dann auf eine bestimmte Person, obwohl dein Grund ist, dass sie mehr Wissen haben als du? Wenn er sagt, ich folge ihm, weil er der Wissendste unter den Menschen ist, so wird ihm gesagt, bedeutet das, dass er mehr Wissen hat als die Sahaba? Und schon diese Aussage genügt als Hässlichkeit. Wenn er sagt, ich folge einigen der Gefährten, so wird ihm gesagt, was ist dein Beweis dafür, dass du anderen von ihnen nicht folgst? Vielleicht ist derjenige, dessen Meinung du verlassen hast, besser als derjenige, dessen Meinung du genommen hast. Also wenn es darum geht, ich folge jetzt nicht nur irgendeinem Gelehrten, nee, den Sahaba. Ja, warum gerade diesen Sahaba? Es geht nicht um Konsens. Und außerdem, eine Aussage ist nicht korrekt wegen der Stellung ihres Sprechers, sondern nur durch den Beweis, der sie stützt. Und Ibn Musayn berichtete von Isa ibn Dinar, von Ibn al-Qasim wird über Malik berichtet, dass er sagte, nicht jeder, der eine Aussage macht, selbst wenn er Vorzug besitzt, wird darin gefolgt. Wenn er sagt, jetzt geht der Dialog weiter, meine geringe Kenntnis zwingt mich zum Taqlid, so wird ihm gesagt, wer in den Angelegenheiten, die ihn betreffen, einem Gelehrten folgt, dessen Wissen ihm vertraut erscheint und entsprechend dessen Aussage handelt, ist entschuldigt. Also er sagt jetzt, also wenn du Laie bist, du hast nicht genug Wissen, okay, du bist entschuldigt. Wir sagen, der Laie sucht sich einen vertrauenswürdigen Gelehrten. Noch einmal, der Gelehrte, der muss aber nicht blind folgen. Denn er hat das getan, was ihm obliegt. Warum? Weil Allah Azza wa Jalla sagt, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. So fragt die Leute des Wissens, wenn ihr nicht wisst. Das war's, der Laie hat seinen Job erledigt. Aber noch einmal, der Laie macht Ijtihad einmal im Leben, sagen die Ulama. Der Laie darf ja kein Ijtihad machen. Selbstständig alleine urteilen darf er nicht. Außer einmal im Leben. Und zwar, welchem Gelehrten er folgt. Das musst du alleine entscheiden. Dem oder dem oder dem. Natürlich gibt es Kriterien. Was waren die Kriterien? Für die Suche nach einem Gelehrten? Na. Er soll nicht fanatisch sein?
Er muss anerkannt sein.
Anerkannt sein, ja. Er muss ein Gelehrter sein, genau. Ja. Der muss die richtige Aqidah. Das ist Nummer eins. Nummer eins richtige Aqidah. Warum? Ja, weil die Sektenanhänger ihre Bid'ah, Erneuerungen im Fiqh verbreiten. Und du bist Laie, ich bin Laie. Wie sollen wir das jetzt herausfinden? Zum Beispiel, er sagt dir, wir müssen An-Niyya aussprechen vor dem Gebet. Dann müssen wir, dann, was ist der Beleg? Ist weder vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert noch von irgendeinem Sahabi. Wenn er aber fanatisch ist, will er dem folgen. Oder Maulid. Ja, wir nehmen irgendwas durch, ja. Ernährungsrecht, ja, und dann sagen wir, ja, dürfen wir Pudding essen bei Maulid, ja, Pudding ist halal, ja, und Maulid dürfen wir auch, und so, bitteschön, es geht um Nahrungsmittel, und jetzt kommt Maulid rein, ja, weil in einigen Ländern gibt es extra Pudding, nur für den Maulid-Pudding. Kennt ihr das? Je nachdem, in welchem Land. Andere machen da, was ist so bei euch so? Bitte? Was ist das? Genau, ja. Bei uns gibt es eine Sorte von sowas wie Pinienkerne, sind das oder sowas ähnliches. Die werden dann gemahlen, daraus wird ein Pudding gemacht. Aber das ist dunkel, ja, das ist nicht so hell. Ja, auf jeden Fall. Und der Preis steigt natürlich kurz vor Maulid, weil alle das kaufen wollen. Ja. So, und der verbreitet dir jetzt das ganz schmackhaft, ja. Und so weiter. Es gibt viele. Und deswegen noch einmal, egal was du lernst, Arabisch, Sira, egal was, was für eine Aqida hat der. Wenn er Fanatiker ist, im Takfir, im Tabdi'a oder andere Bid'ah, dann wird er dir diese Irrlehren selbst in islamischer Geschichte, in Sira, in egal was, in Ahkam al-Wudu, wird er dir das beibringen. Also die erste Voraussetzung, er muss eine reine Aqidah haben. Woher soll ich wissen, was die reine Aqidah ist? Was haben die Sahaba gesagt? So einfach ist es. Ist das die Aqidah der Sahaba radiallahu anhum? Zweitens, er muss ein anerkannter Gelehrter sein. Drittens, er darf nicht fanatisch sein. Wie geht's jetzt weiter? So wird ihm, ja, das hatten wir. Er muss notwendigerweise einem Gelehrten folgen in dem, was er nicht weiß, da die Muslime übereinstimmen, dass ein Blinder demjenigen folgt, dem er in der Bestimmung der Gebetsrichtung vertraut. Was für ein Beispiel. Der Laie ist blind. Der Laie, der weiß ja nicht, wohin. Also ist genauso wie ein Blinder. Ein Blinder weiß nicht, wo die Qibla ist. Dann folgt er einem, der sagt ihm, bitteschön, hier ist die Qibla. Er dreht ihn zur Qibla, weil er zu mehr als dem nicht in der Lage ist. Doch wer in diesem Zustand ist, ist es ihm erlaubt, Rechtsgutachten über die Angelegenheiten der Religion zu geben und andere dazu zu bringen, Dinge wie das Erlauben von Geschlechtsverkehr, das Vergießen von Blut, die Versklavung von Menschen, damals gab es noch Sklaven, heute natürlich nicht mehr, und die Übertragung von Besitz zu erlauben, auf Grundlage einer Aussage, deren Richtigkeit er nicht kennt und für die er keinen Beweis hat, während er selbst zugibt, dass derjenige, dessen Meinung er folgt, irren oder richtig liegen kann und dass derjenige, der ihm widerspricht, vielleicht der Richtige ist? Also du als Laie, wie kannst du solche Urteile fällen? Wenn er es erlaubt, dass jemand ohne Kenntnis der Grundlagen und Bedeutungen nur durch das Auswendiglernen einzelner Einzelfälle Fatwa gibt, dann müsste er es auch der Allgemeinheit erlauben. Er sagt, das ist das Gleiche. Das ist kein Wissen. Das sagen die Ulama, das sagt Ibn Abdul Barr und so. Wenn du ein Metten und Mutun, du hast 1000 Bücher im Madhab gelernt, aber du weißt nicht, was die Belege sind, dann bist du Laie. Der kennt das, diese Kurzfassung und die kurzen Metten das und Metten das und Metten das und Metten das. Allahumma barik. Du bist Laie. Du hast das nicht nachvollzogen. Wann wirst du ein Talib Ilm und gehst weg von dem Zustand Status Laie? Wenn du die Beweise kennst. Solange du die Beweise nicht kennst, es geht nicht darum, dass du alleine ableitest. Nein, nein, dass der Lehrer dir die Beweise gibt. Ab jetzt, willkommen, du bist ein Student. Aber nur Arten des Wassers sind drei. Rein und unrein und eben rein, aber nicht reinigend. Okay, nächste. Und Gefäße dürfen wir. Und nächste. Handelsrecht gibt's dies und Zinsgüter und das und das. So, Alhamdulillah, ich habe Fiqh-Buch. So, Alhamdulillah, jetzt endlich, ich bin Student. Du bist Laie. Du bist Laie. Ja, es ist der erste Schritt. Du kommst gar nicht in den Status, Student zu sein, ohne diesen Schritt. Aber sei dir bewusst, du bist noch Laie. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und folge nicht dem, wovon du kein Wissen hast. Und Allah sagt, sagt ihr über Allah, was ihr nicht wisst. Und die Gelehrten sind sich einig, dass das, was nicht klar geworden und nicht Gewissheit, mit Gewissheit erkannt ist, kein Wissen ist. Nochmal. Und die Gelehrten sind sich einig, dass das, was nicht klar geworden und nicht mit Gewissheit erkannt ist, also mit den Belegen, kein Wissen ist, sondern nur Vermutung. Und Vermutung nützt gegenüber der Wahrheit nichts. Das ist jetzt ein Zitat Ende von Ibn Abdul Barr, rahimahullah ta'ala. Und dann, inshallah, geht's nach der größeren Pause, bi'idhnillahi ta'ala, weiter. إن شاء الله من ذاك وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته